Hey, Alter.
Hey, Alter.
Ja, Alter.
Hey, Alter.
Hey, Alter. In dieser Sendereihe geht es um alles, was im reiferen Leben passiert. Um Liebe und Tod, um Sport und Tanz, um Mobilität und Vorsorge und um freie Zeit für neue Projekte. Das Leben ist Veränderung. Hey, Alter. Eine Reihe auf Radio Ginseng zum Mit- und Nachdenken.
Heute widmen wir uns dem Thema Bestattungen. Am Mikrofon Erik Eckenstaler. Wer möchte ewig leben? Vielleicht die meisten von uns. Aber nichts ist sicherer im Leben als der Tod, heißt es. Wir neigen dazu, dieses Thema Tod und Bestattungen zu verdrängen. Es macht aber durchaus Sinn, sich damit zu beschäftigen. Deshalb habe ich ins Studio eingeladen, den Obermeister der Bestatterinnung Berlin-Brandenburg, Dr. Fabian Lenzen.
Herzlich willkommen, Herr Dr. Lenzen. Ich weiß, Sie haben einen vollen Terminkalender. Umso mehr freut es mich, dass Sie es ermöglichen konnten, zu uns ins Studio nach Grünheide zu kommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Dr. Lenzen, wer oder was ist die Bestatterinnung und welche Aufgaben haben Sie dort als Obermeister?
Die Bestatterinnung ist, wenn man so will, die berufsständische Vertretung unseres Berufs der Bestatter. Wir haben in Berlin und Brandenburg so eine Art Doppelstruktur aus Bestatterinnung und Bestatterverband, wobei die Bestatterinnung eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, also eine Handwerksinnung, wie wir sie in fast allen Handwerksberufen haben. Und der Bestatterverband ist eher eben ein Zusammenschluss von Berufsunternehmen, wobei wir im Verband auch noch Krematorien und Zulieferbetriebe und Ähnliches mithaben. Und die Aufgaben sind sowohl natürlich die Vertretung der Interessen unserer Mitglieder, aber auch beispielsweise die Beantwortung von Fragen von Bürgern an unseren Berufsstand. Leider dann und wann auch mal die Bearbeitung von Beschwerden über einzelne Unternehmen. Aber natürlich auch der Kontakt mit verschiedenen Behörden, mit dem Gesetzgeber, wenn es darum geht, dazu Informationen zu geben, fachlich, wenn es darum geht, irgendwelche Dinge in unserem Beruf weiterzuentwickeln, zu entscheiden. Genau.
Hier in Deutschland gibt es ja für fast alles Gesetze und Vorschriften. Wie ist das Bestattungswesen in Deutschland geregelt bzw. organisiert? Ich weiß, es gibt dieses Bestattergesetz Berlin-Brandenburg oder für Berlin und für Brandenburg.
Genau, es sind zwei verschiedene tatsächlich, weil das Bestattungsrecht in Deutschland in die Kultushoheit der Länder fällt. Das heißt, wir haben ein Bestattungsgesetz in jedem Bundesland und damit auch relativ unterschiedliche Regelungen teilweise in einigen Punkten. Zusätzlich gibt es dann noch einige übergeordnete, bundesweit geltende Regelungen, die uns tangieren, wie zum Beispiel das Personenstandsrecht oder Regelungen aus dem Sozialrecht, das Infektionsschutzgesetz, solche Dinge. Dinge sind dann bundeseinheitlich, aber die Bestattungsgesetze sind jeweils für die einzelnen Länder unterschiedlich.
Ich habe noch mal eine Frage zu diesem Verband bzw. zur Bestatterinnung. Ist denn hier in Brandenburg oder in Berlin jedes Bestattungsinstitut Mitglied?
Nein, sowohl im Verband als auch in der Innung ist die Mitgliedschaft freiwillig. Insofern nicht alle Betriebe sind Mitglied bei uns, sondern nur diejenigen, die das gerne möchten und einen Aufnahmeantrag stellen.
Oftmals liest man in der Zeitung, dass jemand plötzlich und unerwartet verstorben ist. Die Hinterbliebenen stehen dann meist zunächst unter Schock und können kaum begreifen, was passiert ist. Die meisten Menschen informieren sich erst dann über eine Bestattung, wenn sie sich mit einem Sterbefall konfrontiert sehen. Oft wissen wenige Angehörige über das Thema und welche Entscheidungen bei einer Bestattung eines Verstorbenen eigentlich getroffen werden müssen. Welchen Service bieten die Bestattungsinstitute dazu an?
Naja gut, also die Bestattungsinstitute beraten natürlich zunächst mal oder organisieren dann auch die Bestattung. Das ist ja naheliegend, angefangen von der Überführung des Verstorbenen dorthin, wo er dann eben hin soll, sei es ins Krematorium oder auf den Friedhof. Über die Organisation der Trauerfeier, alles was in dem Kontext gewünscht ist, die Kontaktaufnahme mit Pfarrer oder Redner, mit Musikern, die Besorgung von Blumendekoration, eben natürlich auch dann die Gestaltung vor Ort, das alles vorzubereiten und umzusetzen, all das gehört zu den Aufgaben der Bestattungsunternehmen, die Versorgung der Verstorbenen, das Anbieten der Möglichkeit, eben auch nochmal Abschied zu nehmen am offenen Sarg, das Anbieten der Produkte natürlich letztendlich auch, also Särge, Urnen, Bestattungswäsche, all das gehört ja auch mit dazu. Aber wenn wir das Stichwort Service nochmal anschauen, gehört natürlich auch dazu, all das, was in den Bereich der Abmeldungen fällt, zu übernehmen. Also zunächst mal die Sterbeurkunden zu besorgen und dann aber auch zum Beispiel Abmeldungen bei Rente, bei Krankenkasse, bei Versicherungen und so etwas vorzunehmen. Auch das ist ein wesentlicher Teil unserer Arbeit geworden und entlastet Angehörige natürlich enorm in der Situation der Trauer.
Oft werden ja die Bezeichnungen Beerdigung und Bestattung gleichgesetzt. Das ist jedoch nicht ganz richtig, denn die Begriffe beschreiben unterschiedliche Dinge, oder?
Ja, also Bestattung ist ja, wenn man so will, eher ein Überbegriff, unter dem man jetzt sowohl die Beerdigung, was eher eine Erdbestattung ist, als auch die Feuerbestattung subsumieren könnte. Das ist vielleicht auch regional ein bisschen unterschiedlich, wie die Begrifflichkeiten verwendet werden. Aber tatsächlich haben wir natürlich zwei wesentliche Bestattungsarten, die in Deutschland üblich sind, und das sind eben die Erd- und die Feuerbestattung, wobei an die Feuerbestattung dann letztendlich auch eine Beisetzung auf See anschließen kann, was man dann nochmal unter Seebestattung als Sonderfall bezeichnet.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Verstorbene werden in der ganzen Welt auf die unterschiedlichste Art und Weise bestattet. Das hängt unter anderem davon ab, in welchem Kulturkreis die Verstorbenen gelebt haben oder auch welche Religion sie zugehörig waren. Was für Bestattungsarten gibt es? Sie hatten ja schon einige angesprochen. Und welche sind in Deutschland zugelassen? Gibt es vielleicht sogar einen Trend, also ja, bevorzugte Bestattungsarten, wenn man das so bezeichnen möchte?
Ja, also sind eben, wie gesagt, vor allen Dingen die Erd- und die Feuerbestattung, die in Deutschland üblich und ja zugelassen von den Landesbestattungsgesetzen vorgesehen sind, wobei die Feuerbestattung mittlerweile den größeren Anteil ausmacht, hier in der Region Berlin-Brandenburg. Ohne dies, in Berlin haben wir, glaube ich, mittlerweile etwas über 80% Feuerbestattung, also schon ein sehr großer Anteil. In den katholischen Gegenden in Süddeutschland ist der Anteil an Erdbestattung noch ein bisschen höher, aber auch dort haben wir mittlerweile um die 65-70% Feuerbestattung, also auch dort mehr Feuer als Erdbestattungen. Ja, jenseits dieser beiden Bestattungsformen beziehungsweise als nächsten Schritt nach der Feuerbestattung gibt es dann eben die Möglichkeit, die Asche auch auf See beizusetzen. Da haben wir eine Seebestattung. Wir können auch die Asche in einem waldähnlichen Gelände beisetzen. Das wird dann oft als Baum- oder Waldbestattung bezeichnet. Formell gesehen sind auch diese Bestattungswälder Friedhöfe, aber sie haben eben nicht den klassischen Friedhofscharakter, wie wir Friedhöfe uns vorstellen oder wie wir sie kennen, mit einzelnen Gräbern, mit Grabsteinen drauf, sondern sie haben eher diesen Waldcharakter.
Ich habe mich ja im Vorfeld etwas mit diesem Thema beschäftigt und habe unter anderem in dem Zusammenhang gelesen, dass es wohl die Möglichkeit des sogenannten Re-Erding gibt oder Re-Erding. Haben Sie davon schon gehört?
Ja, also die Re-Erdigung ist eine relativ neue Form der Bestattung, zumindest in Deutschland. In den USA gibt es das schon etwas länger. Man könnte sagen, es ist, Sie haben gesagt, Kompostierung, vielleicht sogar Schnellkompostierung. Die Idee ist, also den Autolyseprozess, das, was man so im Volksmund als Verwesen bezeichnet, zu beschleunigen auf einen Zeitraum, der Anbieter sagt, von 40 Tagen. Also Reerdigung ist sozusagen auch der Produktname, wenn man so will. Die Idee ist so, dass das funktioniert quasi so, dass der Verstorbene in ein Behältnis gelegt wird, in dem er eben 40 Tage verbleibt. Dort wird er langsam hin und her geschaukelt, ein Wiegen, wie der Anbieter sagt. Und in diesem Behältnis wird die Temperatur auf etwa 70 Grad gehalten. Und dadurch wird eben dieser Autolyseprozess relativ stark beschleunigt. Nichtsdestotrotz bleiben am Ende die Gebeine, also die Knochen, noch übrig, die dann eben zerkleinert werden, um dann gemeinsam mit dem Ergebnisprodukt bestattet zu werden. Das ist also so etwas, was aussieht wie Erde, beinhaltet aber eben auch die Gebeine und eben auch eine Art Substrat, auf dem der Verstorbene in diesem Behältnis liegt. Was da genau drin ist, verrät der Anbieter nicht, aber es soll eben auch diesen Prozess beschleunigen. Und das ganze Ergebnisprodukt wird dann genauso wie bei der Erd- oder bei der Feuerbestattung auf einem Friedhof bestattet. Bisher ist das vom Bestattungsgesetz her in keinem Bundesland vorgesehen oder zugelassen. In Schleswig-Holstein gibt es aktuell eine Art Pilotprojekt, was so eine Art Sondergenehmigung, Ausnahmegenehmigung hat, für einen begrenzten Zeitraum, in dem eben diese Bestattungsart ausprobiert werden soll. Ich sag mal, die Notwendigkeit ist mir persönlich jetzt noch nicht so ganz klar geworden, was der große Vorteil daran sein könnte, diesen Prozess dort eben zu beschleunigen. Der Anbieter wirbt sehr damit, dass das besonders nachhaltig sei.
CO2-neutral.
CO2-neutral sogar. Das sehe ich jetzt offen gestanden noch nicht so ganz. Schon gesagt, also es gibt dort so ein kontinuierliches Wiegen oder Bewegen des Verstorbenen in diesem Behältnis. Das passiert natürlich nicht von Geisterhand, sondern unter Zuführung von Energie. Auch das konstant bei 70 Grad halten wird zwar ein Stück weit durch den Prozess selbst herbeigeführt, muss aber unter Umständen eben auch dann durch die Zuführung von Wärme geregelt werden. Auch die Zu- und Abfuhr von Wasser in diesem Prozess muss irgendwie geregelt werden. All das bedarf von die Zuführung von Energie. Das Gleiche gilt natürlich insbesondere auch für das Herstellen eines solchen Kokons, wie der Anbieter sagt, also dieses Gerät, mit dem das passiert, muss ja auch zunächst mal gebaut werden. Und wenn wir wissen, dass das 40 Tage dauert, dann kann man leicht ausrechnen, dass das also 9 Bestattungen sind, die man mit einem solchen Gerät im Jahr machen kann. Also durchaus ein relativ großer Aufwand für eine verhältnismäßig kleine Anzahl an Bestattungen. Der Verstorbene muss zu dem Gerät hingebracht werden. Die Erde muss anschließend abtransportiert und bestattet werden. Das Substrat, auf dem der Verstorbene liegt, muss irgendwo hergestellt und dann von dort, wo es hergestellt wird, dorthin gebracht und ausgetauscht werden. Also es gibt eine ganze Reihe von Vorgängen, die durchaus Energie bedürfen. Und insofern kann ich noch nicht ganz erkennen, dass das CO2-neutral sein soll. Ich kann auch gegenüber mindestens der Erdbestattung nicht unbedingt erkennen, dass das die bessere Ökobilanz hat. Ökobilanz kann man natürlich unter verschiedenen Aspekten betrachten. Ist ja nicht nur das Thema CO2, was hier eine Rolle spielt. Aber so richtig nachhaltig finde ich es noch nicht. Die Frage ist ja auch, was die Beschleunigung befördern soll, also was der Vorteil sein soll. Man könnte jetzt vermuten, dass man sagt, dann kann man perspektivisch unter Umständen die Ruhezeit dieser Erde, dieses Ergebnisproduktes verkürzen. Also die Erde, die dann ja auf dem Friedhof bestattet wird, aber eben im Prozess ja schon weiter fortgeschritten ist als bei einer Erdbestattung. Wobei wir das ja bei verstorbenen Asche auch nicht tun, da haben wir die gleichen Ruhefristen zumindest in Berlin und soweit ich weiß eigentlich auch überall in Brandenburg wie bei der Erdbestattung. Und aber selbst wenn man das tun würde, wäre das eigentlich auch ökologisch nicht von Vorteil, denn letztendlich, wenn wir dadurch Friedhofsfläche, den Bedarf an Friedhofsfläche reduzieren, dann führt das ja dazu, dass wir innerstädtische Grünfläche oder innerörtliche Grünfläche reduzieren und möglicherweise diese Fläche dann für andere Zwecke nutzen. Und insofern auch da eigentlich für mich jetzt erstmal kein großer ökologischer Vorteil erkennbar.
Jetzt gilt ja in Deutschland die Bestattungspflicht. Darf man den Verstorbenen zu Hause bestatten und im Garten beisetzen oder die Urne auf seinen Kaminsims stellen?
Nein, kann man relativ pauschal beantworten, darf man in Deutschland nicht. Es gibt eine Ausnahme, das ist das Bundesland Bremen. Dort kann man unter sehr engen Voraussetzungen die Asche auf dem eigenen Grundstück bestatten. Voraussetzung ist aber, dass der Verstorbene zum einen selbst zu Lebzeiten diesen Wunsch geäußert hat. Darüber hinaus muss das Grundstück bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Es muss beantragt werden und so weiter und so fort. Der Prozess ist dann auch so ein bisschen organisiert. Also insofern ist das relativ stark reglementiert auch dort, aber es gibt da eben die Möglichkeit, die Asche auch auf dem eigenen Grundstück zu bestatten. Wird, soweit ich von den Bremer Kollegen das gehört habe, bisher relativ wenig in Anspruch genommen. was natürlich unter Umständen auch daran liegt, dass die Regelungen da eben relativ streng sind.
Ich habe gelesen, dass es die Möglichkeit der Diamantisierung gibt. Was ist darunter zu verstehen?
Ja, also es gibt Anbieter, schwerpunktmäßig eher außerhalb von Deutschland, die sozusagen aus der verstorbenen Asche einen Stein herstellen. Da gibt es unterschiedliche Anbieter. Es gibt welche, die sagen, das sei ein Diamant. Also wer sich damit ein bisschen auskennt, der weiß, dass Diamant eigentlich durch das Pressen von Kohlenstoff entsteht, also unter hohem Druck. Entweder ein natürlich entstehender Diamant, bei dem das eben über lange Zeit passiert, oder künstlicher Diamant, bei dem man das ja eben maschinell, industriell herstellen kann. Wenn man weiß, dass ja beim Verbrennungsprozess, bei der Einäscherung selbst, eben der größte Teil des Kohlenstoffs dann eben in der Verbindung als CO2, letztendlich als Abgas, wenn man so will, frei wird. Da muss man sich natürlich fragen, wie viel Kohlenstoff ist eigentlich in dem Ergebnisprodukt der Asche noch enthalten. Eigentlich ist das vor allen Dingen Calcium, also der Calciumanteil der Knochen, der da übrig bleibt. Insofern hätte ich da auch so meine Fragezeichen, inwieweit das wirklich funktioniert. Es gibt eben auch andere Anbieter, die sagen, ja, wir stellen da einen Stein her, das ist aber kein Diamant, weil eben nicht genug Kohlenstoff übrig bleibt. Also da widersprechen sich die unterschiedlichen Anbieter so ein bisschen. Egal wie, auch das ist etwas, was in Deutschland eben nicht zugelassen, nicht vorgesehen ist von den Landesbestattungsgesetzen her. Und wenn man jetzt im Ausland einen solchen Stein herstellen lässt, würde bei genauer Betrachtung eben für diesen Stein nach dem Rücktransport nach Deutschland auch wieder eine Beisetzungspflicht bestehen. Also wenn man den Stein im Ausland behält, dann gilt natürlich das Recht des jeweiligen Landes. In dem Moment, wo er aber nach Deutschland zurückgebracht wird, würde grundsätzlich erstmal die Beisetzungspflicht gelten. Und in Nordrhein-Westfalen hat es auch Fälle gegeben, in denen dann die zuständige Ordnungsbehörde tatsächlich solche Steine eingezogen und auf dem Friedhof bestattet hat. Wenn man die Kosten dafür kennt, dann ist das für die Angehörigen natürlich relativ ärgerlich, weil das nicht ganz preisgünstig ist, einen solchen Stein herzustellen. In den Fällen, wo das passiert ist, lag das meist daran, dass es dann innerfamiliäre Streitigkeiten darüber gab, ob das die geeignete Bestattungsform ist. Ein Teil der Familie hat den anderen bei der zuständigen Ordnungsbehörde angezeigt und dann ist die tätig geworden und hat eben diesen Stein dann bestatten lassen. Genau, also insofern auch da ist die Beisetzungspflicht gegeben. Und in Brandenburg haben wir sogar eine besonders strenge Regelung, was das Thema, sagen wir mal, des Entziehens der Asche der Beisetzung auf dem Friedhof angeht. Dort ist also sogar das Anbieten der Möglichkeit ausdrücklich als Ordnungswidrigkeit ausgewiesen. Das heißt, in dem Moment, wo der Bestatter überhaupt nur anbietet, einen solchen Stein herstellen zu lassen, auch wenn das im Ausland geschieht, der Prozess, dann wäre das bereits eine Ordnungswidrigkeit aus brandenburgischer Sicht.
Das ist aber für mich sehr interessant. Ich hatte das ein bisschen anders verstanden. Jetzt bin ich natürlich aufgeklärt. Ich dachte, das wäre so eine Möglichkeit, einen Teil der Asche diamantisieren zu lassen, um dann ein Stück Angehörigen dann bei sich zu Hause zu haben, als Schmuckstück oder als Stein eben. Aber scheint nicht so zu.
Die Rechtslage ist nicht so, genau. Ich will nicht sagen, dass es nicht auch an der einen oder anderen Stelle geschieht. Wenn man einen solchen Stein dann aus dem Ausland zurück nach Deutschland bringt, wird das ja in den meisten Fällen vielleicht auch unentdeckt bleiben. Insofern kann man sich vorstellen, dass das hier und da vielleicht auch praktiziert wird. Rechtskonform ist es auf jeden Fall nicht.
Immer öfter möchten Menschen bereits zu Lebzeiten ihre eigene Beerdigung planen. Unter anderem auch, um Angehörige mit organisatorischen Fragen und Aufgaben rund um die Bestattung zu entlasten. Wer also nach seinem Tod die eigenen Wünsche für die Bestattung gewahrt wissen möchte, kann diese in einer Bestattungsverfügung schriftlich festhalten. Was sollte eine solche Bestattungsverfügung im Wesentlichen beinhalten und was wäre dabei zu beachten?
Ja, also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man sozusagen als Vorsorge seine Bestattung regeln kann. Eine solche Bestattungsverfügung ist eine Möglichkeit. Das heißt also, letztendlich der Vorsorgende schreibt einfach seine Wünsche auf. Dann ist sicherlich sinnvoll, dass man dafür sorgt, dass das dann auch gefunden wird, dass irgendjemand weiß, dass es diese Verfügung gibt, und dass das auch entdeckt wird, bevor die Bestattung durchgeführt ist. Das ist eine Möglichkeit, aber vielleicht nicht die allerbeste, denn in dem Zusammenhang kommt natürlich die Frage auf, wer veranlasst das dann? Zum Zweiten natürlich auch, wer bezahlt es dann? Die Alternative ist eben, einen Bestattungsvorsorgevertrag zu machen bei einem Bestattungsunternehmen, was aus meiner Sicht die deutlich sicherere Variante ist. Auch da muss man natürlich sicherstellen, dass das bekannt ist, dass man diesen Vorsorgevertrag gemacht hat. Aber man hat dann zumindest schon mal festgelegt, wer setzt denn diese Wünsche dann um, nämlich der Bestatter. Und zum anderen wird das in aller Regel auch mit einer Finanzierung verbunden sein, sodass dann eben auch sichergestellt ist, dass die Wünsche nicht bloße Luftschlösser bleiben, sondern auch eben umgesetzt werden können, weil sichergestellt ist, dass die Finanzierung dafür steht.
In dem Zusammenhang ist es also empfehlenswert, so eine Art Bestatter des Vertrauens zu suchen, zu finden,
genau,
und das mit ihm dann zu beraten, abzusprechen. Und
genau, dass man eben zu einem Bestattungsunternehmen der Wahl hingeht, sich dort zunächst mal vielleicht beraten lässt, eventuell auch bei mehreren Bestattern beraten lässt. Anders als vielleicht bei einem akuten Sterbefall hat man da ja auch in aller Regel da ein bisschen mehr Ruhe, um das zu machen, dass man eben durchaus mal sich an ein, zwei verschiedene Unternehmen wendet und sich beraten lässt, auch Preise vielleicht vergleicht und vielleicht auch vergleicht, wo fühle ich mich gut aufgehoben, wo fühle ich mich gut beraten. Und dann kann man eben diese Wünsche in einen Bestattungsvorsorgevertrag schreiben lassen und eben dort, wenn man will, en Detail alle Dinge regeln, Produkte bereits aussuchen und dann eben auch die Finanzierung dieser Bestattung absichern.
Sie hatten es ja vorhin schon mal angedeutet, zu einer Bestattungsdienstleistung gehört mittlerweile selbstverständlich die Beratung auch rund ums Thema digitaler Nachlass. Also wir sind ja alle mittlerweile auch ältere Menschen im Internet unterwegs. Dabei geht es ja um Daten im Internet, die bei Accountanlegungen auf Online-Shopping-Portalen, bei Online-Abos oder beim Homebanking hinterlegt werden, insbesondere Zugangsdaten oder auch die persönlichen Angaben. Wie sieht da der Service aus?
Genau, also die meisten Bestattungsunternehmen bieten auch das an. Es gibt verschiedene Anbieter, die das dann wiederum für Bestatter anbieten, als Nachunternehmer quasi diese digitale Nachlassregelung umzusetzen. Das heißt eben im Internet zu schauen, wo gibt es eigentlich Accounts, die dann entsprechend abzumelden. Auch da, wo möglicherweise eben Konten stehen, die mit finanziellen Dingen verbunden sind, diese Gelder abzurufen, an die Angehörigen zu überführen. All das kann man über ein Bestattungsunternehmen mitregeln.
Das heißt, man kann dann beim Bestatter seines Vertrauens quasi so eine Art Passwortliste hinterlegen, die dann im Eintrittsfall dann genutzt wird, um diese ganzen Daten dann abzumelden.
Genau, also wenn man das sozusagen schon zu Lebzeiten als Passwortliste oder ähnliches macht, beziehungsweise mindestens als Liste von Accounts, die man hat, macht es das natürlich deutlich einfacher. Es gibt aber auch Unternehmen, die dann anbieten, dass man quasi im Sterbefall das Internet ja durchforstet nach Kontakten oder nach Accounts, die derjenige hatte. Das heißt, die spielen quasi mit den einzelnen gängigen Anbietern ein Hin- und Herspiel, fragen quasi ab, gibt es bei euch einen Herrn Müller? Und wenn die sagen, ja, den gibt es, dann wird gefragt, gibt es einen Hans Müller? Ja, den gibt es. Gibt es den mit dem Geburtsdatum? Das ist etwas, was quasi digital passiert. Da sitzt also nicht irgendein Sachbearbeiter, der das abfragt, sondern die beiden Computer spielen sozusagen miteinander dieses Abgleichen. Und wenn es dann ein Match gibt, dann wird festgestellt, okay, da hat derjenige offenbar einen Account gehabt und dann wird sich gekümmert, dass dieser Account übertragen werden kann. Also ein Vorgang, der digital passiert. Das macht aber nicht der Bestatter selbst, sondern das machen eben Anbieter, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben, die da in dieser digitalen, in diesem digitalen Bereich unterwegs sind.
Und die Bestattungsinstitute können das auch sicherstellen, dass wenn ich dort so eine Passwortliste in welcher Form auch immer hinterlege, dass das dann auch dort sicher ist und vor Missbrauch geschützt ist?
Also man würde eher nicht beim Bestatter wirklich eine Passwortliste hinterlegen. Man würde bestenfalls eine Liste der Accounts hinterlegen, dass man sagt, also ich habe einen Account bei der und der Bank, ich habe einen Account bei dem und dem Online-Anbieter und im Sterbefall würde dann eben dieses digitale Nachlassunternehmen auf die einzelnen Anbieter zugehen. Das Passwort wird dann meines Erachtens nach gar nicht unbedingt benötigt.
Sicherlich auch ein wichtiges Thema, die Beerdigungs- und Bestattungskosten. Was kostet eine Beerdigung?
Ja, das ist so ein bisschen wie die Frage, wie was kostet ein Auto? Das kann natürlich sehr, sehr unterschiedlich sein. Das hängt zunächst mal von der Bestattungsart ab. Das hängt aber auch natürlich vom Bestattungsort ab. Welcher Friedhof ist es? Was für eine Grabart ist es? Es hängt aber insbesondere natürlich auch von der Ausgestaltung der Bestattung ab. Wird das eher ein ganz kleiner Kreis sein, der dort Abschied nimmt, oder ist es eine große Trauerfeier mit einem großen musikalischen Rahmen, mit einer Ausgestaltung an Dekoration, an Blumen und so weiter und so fort. Das hängt aber auch ein bisschen von den Rahmenbedingungen ab, die außenrum bestehen. Also etwa von der Frage, verstirbt derjenige im Krankenhaus, kann vielleicht dort versorgt werden und von dort direkt in ein Krematorium zum Beispiel überführt werden. Oder verstirbt derjenige am Wochenende nachts in der 5. Etage, wiegt 150 Kilo, muss zunächst mal mit mehr als 2 Personen von dort aus abgeholt, in das Bestattungsunternehmen überführt werden und dann vielleicht am Montag oder wie auch immer weiter überführt werden in das Krematorium. Da haben wir natürlich einen ganz unterschiedlichen Aufwand, der sich dann letztendlich auch in den Preisen widerspiegelt. Insofern ist das unheimlich schwer, diese Frage pauschal zu beantworten. Meine Empfehlung wäre immer, dort sich tatsächlich auch Angebote machen zu lassen und den Auftrag im Grunde erst zu erteilen, wenn ich von einem Bestattungsunternehmen einen Kostenanschlag habe, sodass da eine Preistransparenz besteht, eventuell, wenn die Zeit das hergibt, eben auch mehrere Angebote miteinander zu vergleichen, um zu gucken, ist das ein realistischer Preis, der da vorliegt.
Die gesetzlichen Krankenkassen haben ja seit 2004 das Sterbegeld gestrichen. Das heißt, für diese ganzen Kosten, die natürlich vom Katalog her, wie ich das verstanden habe, nach oben offen sind, müssen letztendlich die Angehörigen als die Bestattungspflichtigen, denke ich mal, übernehmen. Oder man kann natürlich auch Eigenvorsorge betreiben, um zum Beispiel die Angehörigen zu entlasten. Das kann man zum Beispiel über eine Sterbeversicherung machen. Oder es gibt auch die Bestattungsvorsorge-Treuhandverträge bei der Deutschen Bestattungsvorsorge-Treuhand AG. Was ist der Unterschied und wozu raten Sie?
Genau, also zunächst mal ist richtig, die Hinterbliebenen tragen die Kosten. Genau genommen sind es zunächst mal die Erben, das regelt also das BGB, in dem Fall auch mal bundeseinheitlich. Und das BGB regelt, dass die Erben die Kosten der Bestattung des Erblassers zu tragen haben. Setzt natürlich mal voraus, dass es überhaupt etwas zu erben gibt und auch einen Erben gibt, der da also dann entsprechend in Frage kommt. Wenn das nicht der Fall ist, dann sind es die Bestattungspflichtigen. Das wiederum regeln die Landesbestattungsgesetze, wer das im Einzelnen ist. Das sind aber auch in aller Regel wieder die Angehörigen. Wenn man die eben entlasten möchte zu Lebzeiten schon, dann kann man eben eine finanzielle Absicherung der Bestattungsvorsorge vornehmen. Dort gibt es, Sie haben es angesprochen, zum einen die Möglichkeit einer Sterbegeldversicherung. Das heißt, man würde quasi mit einem Versicherungsunternehmen über den Versicherungsberater, den man ohnehin hat, oder auch über ein Bestattungsunternehmen, die meisten bieten das eben auch an, eine Sterbegeldversicherung abschließen. Dort kann man in der Regel monatlich, aber wenn man möchte auch vierteljährlich oder jährlich oder sogar auch als Einmalbetrag eben etwas bezahlen. Und darüber wird dann eine bestimmte Summe, die man vorher festlegt, entsprechend abgesichert. Das heißt, man würde im sinnvollsten Fall zunächst mal mit dem Bestatter besprechen, was kostet eigentlich das, was ich mir als Bestattung wünsche. Der rechnet das aus und sagt, okay, so und so viel Euro wird das nach aktuellem Stand der Dinge kosten, wenn deine Bestattung so umgesetzt werden soll. Und diese Summe, die wollen wir jetzt über eine Sterbegeldversicherung absichern. Und dann kann man eben sagen, monatlich kostet das dann so und so viel Euro, wenn man diese Summe absichern will. Da hat man in der Regel eine kurze Zeit, vielleicht anderthalb, zwei, manchmal auch drei Jahre, in der die volle Versicherungssumme noch nicht gezahlt werden würde im Sterbefall. Das machen die Versicherungen.
So eine Art Wartezeit.
So eine Art Wartezeit, das machen die Versicherungen, um abzusichern, dass nicht jemand, sagen wir mal, der beispielsweise vom Arzt die Diagnose bekommen hat, du hast noch 3 Monate zu leben, dann zur Versicherung geht und sagt, jetzt machen wir mal eine Sterbegeldversicherung über 10.000 Euro, dann bezahle ich 3-mal meinen Beitrag und anschließend ist meine Familie da zumindest abgesichert. Denn in der Regel gibt es bei diesen Sterbegeldversicherungen keine Gesundheitsüberprüfung oder ähnliches. Das heißt, es gibt diese kurze Wartezeit. Aber danach habe ich eben dann Anspruch auf die volle Versicherungssumme. Das heißt also, nach dieser Wartezeit würde die Versicherung immer vollumfänglich leisten, auch wenn quasi das, was ich dort einbezahlt habe, über die monatlichen Beiträge zunächst mal noch deutlich weniger ist. Und irgendwann gibt es dann den Zeitpunkt, wo quasi die Versicherung bei dem Spiel gewinnt. Das heißt, ich habe dann irgendwann mehr bezahlt, als dann ausgezahlt werden würde im Sterbefall. Das ist letztendlich natürlich das Konzept einer solchen Versicherung, letztendlich eine Risikokalkulation des Versicherungsunternehmens zu sagen, in so und so vielen Fällen stirbt derjenige vor oder nach dieser Zeit, sodass die Versicherung im Gesamt dieser Fälle eben natürlich dann auch gewinnt. Ist ja klar, natürlich eine Gewinnerzielungsabsicht bei diesem ganzen Vorhaben. Aber für den Einzelnen kann das eben eine Absicherung sein, der Sinn einer Versicherung, eben auch zu einem früheren Zeitpunkt dann schon die Bestattungskosten gesichert zu haben. Bei einem teuren Vertrag, die Deutsche Bestattungsvorsorge Treuhand ist ein Anbieter, der größte, den es in dem Bereich gibt, gibt auch noch weitere, die das machen. Da ist das Konzept ein anderes, da zahle ich quasi eine bestimmte Summe ein auf das Konto und auch genau diese steht zur Verfügung. Das heißt, ich kriege nie mehr Geld, als ich dort einbezahlt habe, aber auch nicht weniger, beziehungsweise es gibt eine Abschlussgebühr von aktuell 50 Euro bei der Deutschen Bestattungsvorsorge Treuhand AG, die zahle ich mehr ein, aber alles andere, was ich dort eingezahlt habe, steht zur Verfügung. Ab dem Zeitpunkt, wo es denn dort auf dem Konto eingegangen ist. Das heißt, ich habe keine Wartezeit. Das vermehrt sich auch nicht, beziehungsweise grundsätzlich gibt es eine Verzinsung, die aber aktuell noch bei 0% liegt. Wir können uns vorstellen, dass das in absehbarer Zeit wieder ein bisschen ansteigen wird. Und ich habe eben dann eben dieses Geld zur Verfügung. Es ist dort sicher auf dem Konto. Das heißt, der Bestatter kann da nicht dran, selbst wenn der Bestatter insolvent sein sollte oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht mehr da, ist eben das Geld sicher bei der Treuhand hinterlegt. Der Bestatter hat aber umgekehrt auch die Sicherheit, dass auch der Vorsorgende dieses Geld nicht wieder aus dem Konto entnehmen kann, ohne dass der Bestatter davon Kenntnis bekommt. Das heißt, auch der Bestatter hat die Sicherheit, wenn er im Sterbefall die Bestattung durchführt, dass er dann das Geld von der Treuhand auch bekommt.
In beiden Fällen ist dieses Geld dann zweckgebunden oder können letztendlich die Angehörigen darüber entscheiden?
Richtig, nein, in beiden Fällen ist es zweckgebunden. Das ist auch eine Voraussetzung dafür, dass dieses Geld eben auch, ich sag mal, vor dem Sozialamt in Anführungsstrichen sicher ist. Das heißt, über das Schonvermögen hinaus, das ja ohnehin jeder hat, ist dieses Geld, was dort eingezahlt ist, in einer angemessenen Höhe, die eben auch nachvollziehbar für die Bestattung, die dort gewünscht ist, benötigt wird, sicher für den Fall, dass derjenige, der Vorsorge getrieben hat, Gelder vom Sozialamt in Anspruch nehmen muss, zum Beispiel, weil Pflege nötig wird oder ähnliches. Dieses Geld, was da für die Bestattungsvorsorge sichergestellt worden ist, das kann nicht mehr für die Sozialleistung in Anspruch genommen werden. Und das setzt aber voraus, dass es eben zweckgebunden ist und das ist bei beiden Dingen der Sterbegeldversicherung und auch bei der Treuhand eben gegeben. Bei der Sterbegeldversicherung würde man das Bezugsrecht an der Sterbegeldversicherung eben auf den Bestatter übertragen. Das heißt, im Sterbefall ist der Bestatter derjenige, der das Geld bekommt, um damit dann die Bestattung zu bezahlen.
Also böswillige Angehörige können nichts abzweigen.
Genau, die können nichts abzweigen. Die bekommen aber, das kann man dann in der Regel auch mit vorher festlegen, den Überschuss. Das heißt, man kann ja nie so hundertprozentig planen, wie viel die Bestattung dann kosten wird, weil es eben auch ein bisschen von den Rahmenbedingungen abhängt. Und das heißt, man legt dann fest, wenn denn am Ende was übrig bleibt, wer soll das eigentlich bekommen?
Am Ende unseres Gespräches habe ich noch Fragen zur Ausbildung und Qualifikation von Bestattern. Mittlerweile ist es ja wohl ein Beruf, nennt sich wohl Bestatterfachkraft. Wie wird man Bestatter? Fachkräftemangel gibt es ja überall. Wie sieht es mit der Nachwuchsgewinnung aus?
Genau, wir haben also seit ungefähr 20 Jahren die Ausbildung zur Bestattungsfachkraft. Für unseren Berufsstand ein unheimlich wichtiger Entwicklungsschritt gewesen hin zu einer qualifizierten Ausbildung. Es gab auch vorher schon Ausbildungswege zum fachgeprüften Bestatter. Das war eher so eine modulare Aus- oder beziehungsweise Weiterbildung. Mit der Ausbildung zur Bestattungsfachkraft haben wir aber einen richtigen Ausbildungsberuf, wie im Handwerk üblich, im dualen System. Das heißt, die Auszubildenden besuchen die Berufsschule und sind eben gleichzeitig in einem Ausbildungsbetrieb, wo sie einen Großteil der fachpraktischen Ausbildung genießen. Und darüber hinaus kommen sie noch zu uns ins Bundesausbildungszentrum, welches sich in Unterfranken in Münnerstadt befindet, zu den überbetrieblichen Lehrlingsunterweisungen, wo sie also nochmal über die Ausbildung in Betrieb und Berufsschule hinaus in den einzelnen fachpraktischen Bereichen geschult werden. In aller Regel dauert die Ausbildung 3 Jahre und schließt dann mit einer Gesellenprüfung ab. Und bei erfolgreichem Ablegen der Gesellenprüfung dürfen sich dann die Auszubildenden anschließend Bestattungsfachkräfte nennen. Wer möchte, kann dann daran noch anschließen mit der Weiterbildung zum Bestattermeister, also ein ganz ordentlicher Meister, so wie im Handwerk üblich. Man kann aber auch noch andere Weiterbildungen anschließen, wie etwa zum Beispiel den Thanatopraktiker, so ein bisschen der medizinische Teil unseres Berufs. Da geht es so um kosmetische Rekonstruktion, aber auch Konservierung von Verstorbenen. Und so gibt es einige weitere Zusatzqualifikationen, die man dann noch machen kann, wenn man Bestattungsfachkraft ist.
Ja, das habe ich gelesen, diesen Begriff, den Sie gerade sagten. Damit konnte ich erstmal wenig anfangen. Das, was ich gelesen habe, es ist schon eine ziemlich umfangreiche Ausbildung. Also die Inhalte sind sehr vielfältig. Das ist also nicht nur, es geht nicht nur um das Handwerkliche, sondern die ganzen Rahmenbedingungen dazu. Und das muss man alles erlernen.
Genau, also die Ausbildung zur Bestattungsfachkraft ist in der Tat genauso wie der Beruf selbst auch sehr vielseitig. Also angefangen von einem großen, wichtigen Teil, der natürlich in der Beratung der Angehörigen besteht, über den ganzen administrativen und rechtlichen Teil, der damit verbunden ist, natürlich auch ein betriebswirtschaftlicher Teil, der damit einhergeht, bis hin eben zu den handwerklichen Aufgaben, also das Versorgen der Verstorbenen, das Einbetten, Ankleiden, all die Dinge, die zunächst mal offensichtlich zu sein scheinen, aber auch eben das Fertigstellen von Särgen, das Verlöten von Zinksärgen für Auslandsüberführungen, aber auch das Herstellen von Gräbern, die ordnungsgemäße Sicherung von Grabstellen, dass eben so ein Grab nicht einbrechen kann. All das gehört mit zu unseren Aufgaben dazu und ist auch Teil der Ausbildung.
Ja, gibt es denn noch junge Menschen, die Bestatter oder Bestatterin werden wollen? Also das Thema Nachwuchsgewinnung, Fachkräftemangel gibt es ja überall, habe ich erst heute Morgen wieder in einem anderen Berufszweig im Radio gehört. Wie sieht es da bei Ihnen aus?
Also die Nachfrage ist tatsächlich relativ groß. Dadurch, dass es eben den Ausbildungsberuf auch noch nicht so lange gibt, gibt es auch nicht so wahnsinnig viele Ausbildungsbetriebe. Gerade hier in der Berlin-Brandenburger Region sind es deutlich weniger Betriebe, als wir uns wünschen würden, die ausbilden. Und dadurch ist tatsächlich die Nachfrage auch verhältnismäßig groß auf die Ausbildungsplätze, die es gibt. Interessant ist, dass es vor allen Dingen junge Frauen sind, die sich für den Ausbildungsberuf interessieren, anders als man vielleicht vermuten könnte. Und insofern ist da die Nachfrage groß. Insgesamt, sagen wir mal, bei Fachkräften, bei ausgebildeten Fachkräften, ist aber bei uns die Situation auch nicht viel anders als in vielen anderen Berufsständen auch, dass tatsächlich die Betriebe Fachkräfte suchen und nicht immer sofort finden.
Dabei ist das ja ein absolut sicherer Beruf. Den wird es wahrscheinlich immer geben.
Ja, also den Beruf wird es höchstwahrscheinlich immer geben. Der Bedarf zumindest ist offensichtlich. Was natürlich zu sagen ist, dass insbesondere in Berlin der Wettbewerb sehr, sehr groß ist zwischen den Bestattungsunternehmen. Es gibt einfach eine sehr große Zahl an Betrieben dort und insofern auch einen starken Wettbewerb, was für den Verbraucher durchaus Vorteile hat, weil mit einem großen Wettbewerb natürlich auch durchaus ein preislicher Wettbewerb einhergeht. Es bringt allerdings auch mit sich, dass sich der eine oder andere dort in dem Beruf tummelt, der vielleicht, sagen wir mal, qualitativ nicht ganz den Stand bietet, den sich der Angehörige, der Verbraucher im Einzelnen wünschen würde. Insofern lohnt es sich genau hinzugucken, wen man im Einzelnen dann beauftragt. Aber grundsätzlich natürlich, es ist ein Beruf, der durchaus eine gewisse Sicherheit bietet. Man hat das jetzt auch im Kontext beispielsweise von Covid gesehen, dort wo in anderen Branchen also die Lage durchaus schwierig gewesen ist, war natürlich der Bedarf bei uns auch nicht, wie vielfach vermutet, wesentlich größer als sonst, aber durchaus natürlich kontinuierlich da. Menschen sind weiterhin verstorben und mussten weiterhin bestattet werden. Was sich in der Zeit der Covid-Pandemie auch für uns geändert hatte, war natürlich die Durchführung der Bestattung. Teilweise durften nur noch bis zu 10 Personen überhaupt an Trauerfeiern teilnehmen. Ja. Insofern war es eine ganz schwierige Lage, zunächst mal trauerpsychologisch für die Angehörigen, aber dann auch an der einen oder anderen Stelle für die Unternehmen, weil wir auch immer wieder neu wöchentlich gucken mussten, welche Regeln gelten jetzt eigentlich, was dürfen wir nicht, auf was müssen wir achten. Also es war schon eine sehr fordernde Zeit, wo wir alle, glaube ich, gemeinsam sehr dankbar sind, dass wir das jetzt ein gutes Stück weit hinter uns gelassen haben.
Wer sich für diesen Beruf entscheidet, kann der davon leben? Also gibt es einen Tarif? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Nee, also einen Tarif gibt es tatsächlich nicht. Also das haben wir bei uns nicht. Aber es ist natürlich etwas, mal zunächst mal einen Mindestlohn und mittlerweile durch eben den Wettbewerb, der besteht, auch auf die Fachkräfte, wird dann doch an vielen Stellen deutlich über dem Mindestlohn bezahlt. Auch das ist regional wieder unterschiedlich. Es gibt Gegenden, in denen deutlich über Mindestlohn bezahlt wird. Es gibt welche, in denen insgesamt das Lohnniveau nicht so hoch ist und dann entsprechend auch in unserer Branche nicht. Aber grundsätzlich, ja, würde ich sagen, kann man davon leben. Durchaus ein Beruf, der sich lohnt, in Betracht zu ziehen, wenn einen das interessiert. Eine gewisse Grundempathie sollte man vielleicht mitbringen für den Beruf. Ich sage auch immer denjenigen, die sich für den Beruf interessieren, wir haben als Bestatter deutlich mehr mit lebenden Menschen als mit verstorbenen Menschen zu tun. Das muss einem klar sein. Aber es ist ein Beruf, der sehr, sehr spannend, interessant sein kann, auch sehr fordernd natürlich, wahnsinnig vielseitig ist, kein Tag ist wie der andere. Man kann gut davon leben und insofern durchaus etwas, was man in Betracht ziehen kann.
Herr Dr. Lenzen, ich bedanke mich recht herzlich für Ihr Kommen hier nach Grünheide, für das interessante Gespräch. Ich glaube, es gäbe noch sehr, sehr viele Fragen, die man hier besprechen könnte zum Thema. Aber die alle in eine Sendung zu packen, ist einfach nicht möglich.
Das glaube ich auch, das ist sicher richtig, das Thema ist wirklich vielfältig. Wir freuen uns natürlich immer, wenn es Menschen gibt, die sich für das Thema interessieren und geben da gerne Auskunft. Also wenn Sie nochmal wieder Fragen gesammelt haben, kommen Sie gerne wieder auf uns zu und dann schauen wir, dass wir die beantworten können.
Vielen Dank.
Ich habe zu danken, herzlichen Dank auch.